Es geht halt um Rot-Weiß und so, meine Kollegen wissen halt, ich bin halt lieber Maschinenraum und lebe davor mit anzupacken und ja, freue mich dann für mich und klamsch heimlich, wenn du dann halt über die gewünschte Ziellinie dann halt rüberkommst. So, von daher raus mach eine schöne Überschrift über Rot-Weiß und die Erfolge und übers Team. Und wie gesagt, lass mich da gerne außen vor.
Essen im Ohr. Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Essen im Ohr, dem Talk-Podcast von Radio Essen mit Persönlichkeiten rund um unsere Stadt. Ich bin Mario Alt und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Mir gegenüber sitzt nämlich jemand, der die Stadt und vor allem einen Verein jetzt schon seit einiger Zeit sehr erfolgreich prägt. Ich sage Hallo an den Vorstandsvorsitzenden von Rot-Weiß Essen, Marc-Nikolai Pfeiffer.
Ja, hallo Mario, vielen Dank für deine Einladung.
Also wir müssen dazu sagen, aus terminlichen Gründen sitzen wir hier am Mittwoch, dem 11. Februar. Also wenn ihr die Folge immer dienstags natürlich hört, dann war das Spiel gegen Jahn Regensburg schon. Wissen wir jetzt nicht, wie es ausgeht, hoffen natürlich auf 3 Punkte, aber wenn wir nicht groß thematisieren. Stattdessen das letzte Spiel gegen Aachen. Ich habe es für Radio Essen kommentiert. Was überwiegt da heute noch? Ärger über eine schlechte Leistung oder die Freude über die Moral und eben einen Punkt am Ende?
Nein, schon der Ärger, definitiv. Ich glaube, haben da einfach nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Gab ja schon ein gewisses Muster aus der Vergangenheit der Spiele in Aachen. Und wenn du halt immer wiederkehrend Themen vorfindest, dann solltest du mindestens versuchen, die Muster zu brechen und dann halt so ein Fußballspiel erfolgreich zu organisieren. Und das ist uns erneut nicht gelungen. Deswegen waren wir da schon allesamt sehr, sehr verärgert.
Dann würde ich sagen, haken wir das am besten schnell ab und schauen nach vorne. Und ihr, die diesen Podcast hört, ihr kennt es ja, wir werden natürlich viel über Rot-Weiß Essen sprechen. Aber vor allem wollen wir natürlich wissen, wer der Mann ist, der da jetzt so an der Spitze des Vereins steht. Und um dich, Marc-Nikolai Pfeiffer, besser kennenzulernen, haben wir wie immer unseren kleinen Steckbrief, den du einmal mit deinen Worten ausfüllen darfst. Und da starten wir mit dem vollständigen Namen.
Ja, mein Name ist Marc-Nikolai Pfeiffer.
Wann und wo geboren?
19.12.1980 in Ludwigsburg bei Stuttgart.
Und wo aufgewachsen?
Die Säuglingszeit noch in Tübingen, da haben meine Eltern noch studiert bzw. promoviert, allerdings sind da die Erinnerungen recht dünn und sind dann Richtung Stuttgart-Wallendorf gezogen, wo ich dann auch einen Großteil meiner Kindheit und Jugend verbracht habe.
Also ein Schwabe quasi.
Absolut.
Die aktuelle Jobbezeichnung?
Vorstandsvorsitzender bei Rot-Weiß Essen.
Bis dahin alles sehr einfach, dann kommen wir zu einer Sache, die man vielleicht noch nicht weiß, Haustiere.
Zu Hause im Elternhaus Hund, aktuell schwierig aufgrund von joblicher Situation da sich in der Flexibilität einzuschränken, deswegen aktuell kein Haustier.
Könnte ich, was hier in diesem Podcast komischerweise oft vorkommt, eine Schildkröte empfehlen?
Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, über eine Schildkröte, aber nehme ich gerne mit als Inspiration. Aktuell bin ich schon am Kämpfen, wenn meine Verlobte nicht zu Hause ist, dass ich das mit den Blumen gut hinbekomme.
Okay, dann lassen wir es mit der Schildkröte erstmal und sprechen über das Lieblingsgetränk.
Oh, Lieblingsgetränk, wahrscheinlich irgendwie so ein Ingwer-Shot oder sowas.
Ehrlich?
Ja.
Jeden Morgen?
So definitiv, Routine? Also Morgenroutine ist Ingwer-Shot und vor allem auch so ein Früchte-Obst-Smoothie, den ich mir da immer saisonal zusammenstelle. Ja, habe ich irgendwann mal angefangen, so gewisse Morgenrituale mir anzueignen und da ist der Smoothie auf jeden Fall ein zentraler, bedeutender Punkt.
Klingt sehr gut. Das liebste Urlaubsziel?
Das liebste Urlaubsziel ist Strand und da auch eigentlich der Anspruch, immer mal was Neues zu sehen. Von daher raus meistens Mittelmeer, kurze Anreise und Strand und Sonne.
Nehmen wir. Und dazu ein Ingwer-Shot am Strand. Was ist denn deine größte Stärke, was würdest du sagen?
Oh, wahrscheinlich ist ja bei vielen die Stärke zugleich auch so Wechselseite der Medaille eine Schwäche. Ich würde auf jeden Fall dominant ausgeprägt meinen Ehrgeiz sehen. Das würde ich so in meinem Wertekanon oder Spektrum nach vorne stellen. Ansonsten klar auch familiär geprägt. Das Thema Team, Familie sind bei mir sehr, sehr groß geschrieben. Kreativität, Teamplayer, so würde ich mich da skizzieren. Aber so wie gesagt, dominant ausgeprägt ist sicherlich der Ehrgeiz vorne dabei.
Das muss, glaube ich, auch so sein, wenn man im Fußball arbeitet. Da kommen wir gleich zu. Und wir wollen gar nicht über Schwächen reden, sondern eher über das größte Laster. Du klingst eher sehr gesund, wenn du jeden Morgen Ingwer-Shot und einen Smoothie trinkst, aber vielleicht gibt's da was.
Boah, Laster wahrscheinlich in der Form, als dass, wenn man da so ein bisschen aus seinen Wunschvorstellungen oder Routinen rausgebracht wird, dass man sich das dann irgendwie vielleicht ein bisschen anmerken lässt. Sowohl bei nicht erfolgreichen Spielen, als wie gesagt, wenn man dann so ein bisschen aus den Routinen rausgebracht wird, dass man sich das so ein bisschen atmosphärisch dann mal anmerken lässt, hoffentlich möglichst wenig, aber so im Innen merke ich schon, dass mich die Themen dann zum Nachdenken und zum Arbeiten bringen.
Okay, dann kommen wir noch zu ein paar Entscheidungsfragen. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Kommt drauf an, lieber früh, um den Tag noch vor sich zu haben und den Routinen folgen zu können.
Mhm. Buch oder Podcast?
Buch.
Welches Buch zuletzt?
Boah, ich muss nochmal die Frage zuvor ein Stück weit revidieren oder relativieren. Ich hoffe, das bringt dein ganzes Podcast-Konzept jetzt nicht über den Haufen. Also ich würde sagen, im Privaten, insbesondere wenn man ein bisschen freie Zeit gegeben ist, ein Buch. Und da gerne was mit Persönlichkeit, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Reflexion. Und im beruflichen Kontext höre ich mir dann auch, weil es relativ schnell geht, immer mal wieder auch Berichterstattung, Podcasts über unseren Verein, über unsere Mannschaft an. Deswegen würde ich sagen, die Frage, die muss ich doch nochmal revidieren und mit 50-50 beantworten.
Okay, dann vielleicht hier auch 50-50 im Kino, Popcorn oder Nachos?
Oh, ganz selten Kino, offen gesprochen. Dann lieber zu Hause Fernseh und Champions League oder DFB-Pokal Woche angucken, aber wenn ganz, ganz selten mal im Kino, dann im Zweifel beides, dann gönne ich es mir richtig.
Also doch 50-50. Sehr gut. Stauder oder Augustiner?
Ja, hier in Essen Stauder definitiv.
Oder hätte ich Tannenzäpfle fragen sollen?
Oh, ich glaube, standortbezogen, das ist auch das Schöne, wenn man so verschiedene Stationen durchläuft, dass man sich da auf die Kultur, auf die Menschen einlässt. Und deswegen habe ich gesagt, im Moment definitiv Stauder. Weil einen guten Draht über den Verein zur Familie Stauder und natürlich auch hier, wie gesagt, als Sponsor. Und in der Vergangenheit, in den Stationen, hat man sich, wie gesagt, dann immer auf regionale Gegebenheiten und Produkte eingelassen. In München dann ganz gerne mal einen Hackabschorr getrunken und im Schwabenländle das Tannenzäpfle, kommt ja mehr aus dem Schwarzwald. Mhm. Christian Dinkelager, ehemaliger Aufsichtsratschef bei den Stuttgarter Kickers, und hat man dann ganz gerne mal zum Dinkelager Bier gegriffen.
Ja, das sind die schönen Dinge, die dazugehören. Taxiteller oder Spätzle?
Spätzle.
Mhm. Gut, ich sehe, das war's schon mit den Entscheidungsfragen. Dann kommen wir aber zu unserem Fragenglas. Du hast es gerade schon entdeckt und gefragt, was da auf dich zukommt. Ich würde es einfach mal rüberschieben. Das darfst du öffnen, und da sind ja ein paar Zufallsfragen, die in der Redaktion gesammelt wurden, drin.
Oha.
Und für den einen oder anderen, wie für mich selbst, eine große Herausforderung. Schauen wir mal. Dann gerne auch einmal vorlesen.
Wie spontan sind Sie?
Mhm.
Kommt aufs Thema an, aber grundsätzlich im Privaten schon sehr spontan. Im Beruflichen würde ich es, wie gesagt, in Abhängigkeit zum Thema sehen. Ich glaube, wir sind ja auch mit viel Verantwortung unterwegs, und deswegen sind wir da auch oft reflektiert und überlegt und abgewogen in den Entscheidungen. Insoweit würde ich das ein Stück weit differenziert an der Stelle beantworten wollen.
Dann würde ich sagen, nehmen wir noch eine. Du greifst auch schon rein, also du hast Lust.
Ja, macht Spaß auf jeden Fall. Spontane Fragen zu beantworten. Mal gucken,
ob wir den Podcast so durchziehen.
Wenn Ihre Bürowände reden könnten, was würden diese über Sie erzählen? Oh, das ist gleich so ein bisschen den Fragen zum Steckbrief wahrscheinlich. Mhm. Ehrgeizig, willensstark, wie wir es voranbringen, reflektiert, trotzdem klar Empathie für die Werte des Vereins und für die Menschen, für die Teammitglieder. Engen kollegialen Austausch mit meinem Vorstandskollegen, mit Alex Rang. Ehrlich, offen, emotional, ich glaube, das würden die Bürowände reflektieren.
Okay, da ist dann wahrscheinlich auch schon. Du möchtest noch eine?
Ja, klar, komm. Ja,
komm, dann alle guten Dinge sind drei.
Ihr habt euch so viel Mühe gegeben, das sind ja zig Fragen. Das will ich mindestens wertschätzen, nämlich mindestens drei beantworte. Was ist das letzte Foto, das Sie mit Ihrem Handy gemacht haben? Das war tatsächlich von einem Namensschild gestern auf der Managertagung in Frankfurt.
Das eigene Namensschild, oder?
Genau, wir hatten überlegt, welches Fotomotiv wir wählen, um so ein bisschen Bericht zu erstatten von der Managertagung in Frankfurt. und hatten da in dem Fall das Motiv weg von den Kollegen oder weg von irgendeiner PowerPoint-Präsentation, sondern einfach zum Namensschild gewählt, Namensschild vorne, die Kollegen so ein bisschen aus den anderen Vereinen im Hintergrund und haben das genutzt für einen Posting bei LinkedIn, um darüber ein bisschen Bericht erstatten zu können.
Okay, dann machen wir vielleicht zum Abschluss noch eine Frage und steigen nochmal so richtig ein, weil was ich mich wirklich frage, wenn wir jetzt zusammensitzen, ist, warum Fußball? Also man muss dazu sagen, du bist Diplom-Betriebswirt und du verbindest so ein bisschen meinen persönlichen Himmel mit meiner persönlichen Hölle. Also mein Himmel Fußball mit meiner Hölle Zahlen. Also warum Fußball? Wie passt das zusammen? Wieso hast du dich für den Fußball entschieden? Oder wie ist der Weg zum Fußball dann entstanden?
Also entschieden, die Entscheidung ist vom Himmel gefallen und schon sehr, sehr früh. Also ich wusste wirklich schon seit Kindesbein, dass ich Bundesliga-Manager oder im Fußball im gehobenen Management arbeiten will. Ich habe ja auch sehr ambitioniert und bei einem Profiverein in der Jugend Fußball gespielt und wusste aber auch schon dort, dass mein Weg nicht der Profifußballer ist, sondern der Weg ins Management. Dementsprechend wusste ich, dass eine Ausbildung bzw. ein qualifiziertes Studium den Weg bereiten, Netzwerken, mehr zu machen als die anderen, weil es viele mit dem Wunsch und im Verhältnis wenige Stellen gibt. Und in der Kombination habe ich das mit sehr viel, wie gesagt, Fleiß, Akribie, Ehrgeiz von Kindesalter nachgehalten und verfolgt. Und wie gesagt, kam aus dem Inneren, kam aus dem Herzen der Wunsch.
Mehr zu machen als die anderen, das ist es, glaube ich, wirklich, ne? Wie hat sich das schon irgendwie früh bemerkbar gemacht, auch schon wirklich in Kindheitstagen? Hast du da schon irgendwas in die Richtung wirklich unternommen, dass es schon früh klar war, dass du diesen Weg gehen kannst?
Ja, also ich glaube, das eine ist so ein bisschen auch Prägung, Werte, Ehrgeiz, aber auch als Ältester von 5 Jungs mit 4 Brüdern da irgendwo schon auch voranzuschreiten, in Verantwortung zu gehen. Dann auch in der Reflexion festzustellen, ob das dann auf dem Platz ist oder in der Schule, wenn du einfach mehr machst, kommst du zu besseren Resultaten und das dann irgendwann mal auch so auf die eigene Persönlichkeit oder Arbeitsweise zu übertragen. Und ich habe neben dem Fußballspielen dann eben einfach aus eigener Intrinsik, Motivation gemerkt, dass mich so die Bereiche neben dem Fußballplatz schon super inspirieren und motivieren und habe dann sowohl auf, eigenverantwortliche Ebene dann schon im Bereich Merchandising, Lizenzen dann halt angefangen von Ferienjobs über dann Teilzeitaufgaben zu arbeiten. Ich habe ja auch ein duales Studium gemacht, wo dann halt auch schon sehr früh die Akzentuierung auf den Praxisphasen und die Verantwortung in den Fußballvereinen relevant war. Und ich habe mich auch schon sehr früh da einfach auch versucht zu zeigen, den Verantwortlichen mal entgegenzutreten, mit Mut und Respekt zu fragen, kann ich da mal einen Tag mitlaufen oder was machst du denn da genau? Und ich glaube, die Mischung aus den besagten Punkten hat mich dann eben auch da weitergebracht.
Aber die Brüder, müssen wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn ich richtig gelesen habe, die sind alle sowas in die Richtung Apotheker und Arzt. Bist du trotzdem so ein bisschen das schwarze Schaf am Tisch, was dann wieder nur über Fußball redet, während die anderen lieber über wichtige OPs, Medikamente, keine Ahnung, was reden wollen.
Ja, ich glaube, wenn es dann in der Familie so, wir haben verschiedene Traditionen, dass wir schon versuchen, uns zu runden Geburtstagen zu sehen und auch zu Todestagen dann immer wieder zusammenzukommen. Von daher raus ist es dann meistens so, dass wenn über den Fußball gesprochen wird, da habe ich den Vorteil, dass da jeder ja gerne so ein bisschen mitspricht. Das ist dann so bewegter und größer, wenn es dann um Medikationen geht und so. Da höre ich dann am Anfang noch interessiert hin und irgendwann mal widme ich mich dann doch anderen Dingen. Aber Familie ist ein wertvolles, wichtiges Gut und nebst den Berufen tauschen wir uns halt vertrauensvoll, sehr zugewandt, freundschaftlich aus und sind in verschiedenen Lebenslagen für uns da. Und von daher raus ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, was der jeweilige da beruflich macht, sondern selbstlos für die Familie und für die Gruppe da einbringt an der Stelle. Und weiß ich auch sehr zu schätzen, dass wir da wirklich ein gutes Miteinander, eine gute Familie haben.
Und als Kind hast du schon früh angefangen, Fußballmanager zu spielen? Ist das richtig?
Ja, definitiv.
Ich habe das auch gemacht, allerdings war ich eher so der Markus Stegmann und nicht der sich um die Zahlen kümmert. Ich fand es geil, irgendwie so Spieler zu scouten dann und sowas in diesem Film, Kader zu planen. Du bist ja ein bisschen mehr in die andere Richtung, jetzt im wahren Leben.
Ich glaube, im wahren Leben ist man in der Gesamtverantwortung, soll aber nicht heißen, dass man da in den, ich sage jetzt mal, Fachbereichen sich nicht einbringen kann oder möchte. Ganz im Gegenteil, so ist ja dann auch eine wichtige Gabe, in allen Bereichen schon mal im Detail dann auch Erfahrungen gesammelt und gearbeitet zu haben, um dann eben auch urteilen zu können, was dann eben die Kolleginnen und Kollegen in ihren Verantwortlichkeiten dann auch tun. Und klar, so die übergeordnete Verantwortung ist dann nochmal eine leicht abweichende, wenn man mehr in der Hauptverantwortung ist, dann nebst der satzungsrelevanten Themen und der Haftung auch für Vision, übergeordnete Ziele, politische Beziehungen einzustehen, das große Bild im Griff zu haben. Aber wie gesagt, soll nicht ausschließen, dass Alex in seinen Verantwortungsfeldern und ich in meinen da auch versuchen, uns einzubringen, zu schauen, wo wir die Kollegen dann in ihren Bereichen unterstützen und helfen können, wo wir dann auch die ein oder andere Frage, kritische Frage stellen können, um da einfach, wie gesagt, in dem Fall rot-weißen Familien dann auch zu guten Ergebnissen zu kommen.
Kommen wir später nochmal genauer zu, wollen erstmal bei deinem Weg bleiben. FIFA hast du aber schon gespielt, oder? Nicht nur Manager.
Ich war auch tatsächlich mehr bei den Managerspielen als jetzt bei den solchen, wo du dann quasi als Trainer oder Spieler über die Konsole dann das Ergebnis beeinflusst hast. Also hat mir auch schon damals imponiert und gefallen, komplett Verantwortung zu übernehmen, in dem Fall dann halt am Computer zu sehen, wie die Wechselwirkung von wirtschaftlich zu Sport und andersrum dann halt funktioniert. Und klar, auch wenn das natürlich jetzt mit einem gewissen Augenzwinkern ist, aber auch das war schon so ein Fingerzeig, dass das ein Weg ist, der mir Spaß macht und für den es dann auch lohnt, die entsprechenden Themen in Bezug auf Schule, Studium, Zweitstudium dann auch nochmal in Angriff nehmen zu können.
Ich merke schon, dass sich das früh angedeutet hat. Dein Weg hat sich dann unter anderem während des Studiums, gucke ich auf meinen Zettel, zu Hertha geführt, zum VfB Stuttgart, aber auch zu Nike. Oder ich weiß nicht, du kannst es für ein für alle mal beantworten, Nike oder Nike?
Na, in dem Fall Nike, genau. Nein, duales Studium war im Nachgang sehr, sehr wertvoll, schon in jungen Jahren verschiedene Menschen, verschiedene Kulturen kennenzulernen, verschiedene Blickweisen auf den Fußball. Als Verein, der in der Bundesliga spielt, als Verein, der in der zweiten Liga spielt, in verschiedene Abteilungen, in wichtige Unterstützungsbranchen und Bereiche vorzustoßen, Nike als Ausrüster, insoweit gutes Spektrum sammeln können und, glaube ich, auch sehr, sehr viele Erfahrungen und auch Kontakte und Netzwerke gemacht, die einem auch heute helfen, die anspruchsvollen Aufgaben und Fragen dann gut beantworten oder lösen zu können.
Und wir merken uns, Nike ist die richtige Bezeichnung. Wann kam denn aber dieser Moment, wo du dann gemerkt hast, oder gab es diesen einen Moment, wo du gemerkt hast, ey, das könnte was werden mit mir und Profifußball?
Boah, ich würde es nicht an einem Moment festmachen, sondern es gab wirklich vom ersten Tag an diesen unbedingten Willen und die Überzeugung, da was erreichen zu können. Und ich hatte nie das Gefühl, dass das Ziel jetzt unerreichbar ist, sondern eigentlich, wie gesagt, tagtäglich die Vision vor Augen gehabt und immer dran festgehalten und dran geglaubt. Von daher aus gab es da eigentlich in die eine Richtung keine Zweifel, aber auch in die andere nicht den einen Schlüsselmoment.
Aber gab es dann auch mal Momente, wo man vielleicht zu dir gesagt hat, ey, sei doch nicht so verbissen auf dieses Ziel, oder war da trotzdem eine gewisse Lockerheit mit dabei?
Auch von zu Hause gab es durchaus so aus Sicht der Eltern, die natürlich einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen haben, die Frage, ob es nicht schlüssiger oder sinnvoller ist, so ein bisschen in dieser Stammbaumlogik oder in dieser Familienidee dann halt auch weiter Pharmazie oder Medizin voranzutreiben, ob das dann nicht irgendwie stringenter oder einfacher ist. Dementsprechend ist man vielleicht heute noch mehr stolz auf das Erreichte, dass man da vielleicht nicht den einfachen oder leichten Weg gegangen ist, sondern an seinem Wunsch und an seinem Ziel festgehalten und das dann eben auch verwirklichen konnte.
Du hast mal von prägenden Figuren gesprochen, Peter Zeidler und Ralf Rangnick. Wie kam der Kontakt zustande?
Oh, Peter Zeidler ist eine lustige Geschichte, weil war in der Schule mein Lehrer.
Ach.
Und hat damals, glaube ich, die Fächerkombination Sport und Französisch angeboten. Ich hatte ihn hauptsächlich als als Sportlehrer, und wenn er mich dann heute als mal antickert mit Französisch Salut oder Ça va, dann sage ich ihm bis heute immer noch, ich hatte keine guten Lehrer in der Schule, ich kann kein Französisch. Nein, ist so ein bisschen, dass wir uns da sehr wertschätzen, ein bisschen foppen, sagt man bei uns. Peter Zeidler, wie gesagt, war in der Schule prägend und auch leidtragend für meinen Ehrgeiz dann im Sportunterricht. Und Ralf Rangnick war ja einer von vielen prägenden Figuren in der Jugend vom VfB Stuttgart. Und er war dann auch gleichermaßen schon so visionär, dass er festgestellt hat mit seinen privaten Unternehmungen, ist ja auch Gesellschafter im Reha-Zentrum für Profifußballer und hat mir dann eben auch im Rahmen des dualen Studiums da zwei Praxiseinheiten ermöglicht, um auch diesen Blick auf den Fußball oder diesen wichtigen, in Teil natürlich dann auch anspruchsvollen Blick auf den Fußball zu ermöglichen. Und von da heraus waren das zwei von mehreren prägenden Figuren oder Personen so in den Ursprüngen meiner Fußballzeit.
Habe ich einen vergessen, den du jetzt gerne noch nennen möchtest?
Oh, wer sicherlich auch prägend war aufgrund seiner Persönlichkeit, leider verstorben war Rainer Kübler, der beim VfB Stuttgart in der Zeit des Merchandising-Geschäfts sehr, sehr früh und innovativ dann eben auch aufgebaut hat und dann zu Hertha BSC gewechselt ist. Der einem dann auch gesagt hat, Junge, komm zu mir nach Berlin, schaffe Häusle baue so. Von daher aus, klar, jungen Menschen da irgendwie die Türe zu öffnen, ist ja auch nicht jedermanns Sache, sondern viele blicken dann vielleicht auch mehr auf Etablierte oder auf die einfachen Wege zurück. Und da war Rainer schon auch jemand, der gesagt hat, komm hier hin, streng dich an. Insoweit würde ich den auch an der Stelle noch nennen, aber nochmal, da gibt's viele auch Trainer in der Jugend vom VfB Stuttgart, die da mitprägend waren. In den einzelnen Stationen der Praxiseinheiten in der dualen Hochschule hast du von Vorgesetzten, aber auch von erfahrenen Kollegen gelernt, und das ist auch so ein bisschen meine Maxime, mein Credo, dass ich schon auch glaube, dass du von jedem Mensch was lernen kannst, und wenn du halt offen bist und mit offenen Ohren und Augen durchs Leben gehst, dann prägt es eben auch wechselwirkend dich selber als Persönlichkeit. Und deswegen finde ich, jede Begegnung, die ich da hatte, hat in gewisser Art und Weise mir was gezeigt und mich auch ein Stück weit geprägt.
Für Leute, die jetzt hier reinhören und nicht so die komplette Ahnung von Fußball haben, aber neugierig sind, Peter Zeidler zum Beispiel zuletzt, ist schon eine Weile her, auch Trainer beim VfL Bochum gewesen, ganz in der Nähe zum Beispiel, Ralf Rangnick, Nationaltrainer von Österreich aktuell noch. Und Ralf Rangnick hat ja auch den Fußball im Allgemeinen sehr geprägt, muss man dazu sagen. Ist das einer, der auch mal häufig oder hin und wieder mal an der Hafenstraße vorbeikommt, wenn du da mal getroffen hast oder mal einlädst?
Oh, bis hier noch nicht an der Hafenstraße gewesen. Dafür
wird Zeit.
Dafür ist Ralf ja dann auch letzten Endes in seiner Arbeitsweise schon so, dass er da sehr klar ist, sehr zielgerichtet und weniger Urlaubsbesuche macht, sondern die dann auch immer sehr, sehr zielgerichtet sind. Ich glaube, wenn wir mit unserer Jugend mal auf höchstem Niveau spielen und dann vielleicht auch Spieler aus Österreich in unseren eigenen Reihen haben, dann würde ich mir definitiv gut vorstellen können, dass das Ralf hier hinkommt. Nein, aber es gab trotzdem aus der Vergangenheit, gab schon den einen oder anderen Weggefährten, der sich mal an der Hafenstraße hat blicken lassen, der sich angemeldet hat, so aus freundschaftlicher Verbundenheit, aber auch aus der Wahrnehmung, dass sich da richtig was entwickelt, dass da was vorangeht, dass wir da eine gute Arbeit machen und da mal losgelöst von der Ableitung, die ja dann immer getroffen wird, im Sinne von, könnte das dann jemand sein? Also auch oft Menschen, die für sich ausgeschlossen haben, da in Essen oder in der dritten Liga ein Amt zu übernehmen, haben die sich da mal gezeigt und mal hingeguckt, was wir da so organisieren und machen.
Dann wollen wir weiter über dich sprechen. Wir haben jetzt schon gemerkt, wie dein Weg so ein bisschen zustande gekommen ist, dass du da wirklich sehr, sehr fokussiert warst. Aber am Ende des Tages hättest du ja auch trotzdem irgendwie oder könntest auch immer noch den Weg in die Wirtschaft wählen, und Zahlen sind dein Ding. Jetzt frage ich mich, wie unterscheidet sich Fußball von der Wirtschaft? Also ich habe mir einen Punkt aufgeschrieben, die Zahlen zum Beispiel, das Finanzergebnis oder sonst was, kann ja noch so gut sein, aber am Ende zählt ja die Zahl 3. Ne? Also wenn die 3 Punkte ausbleiben, dann können die Zahlen ja noch so gut sein, die Finanzzahlen. Ist das der größte Unterschied?
Also ich würde sagen, wenn man es schafft, als Fußballverein die Gegebenheiten des Sports und der Wirtschaft zu paaren und beide Themen so im Anspruch an sich selbst und die Organisation einzubringen, ist es noch komplexer wie in der Wirtschaft. Vor dem Hintergrund, so dass die klar wirtschaftliche Basis ja auch bei Rot-Weiß und in unserer Vision sehr, sehr groß geschrieben ist. Da stehen wir dafür ein, dass klar Nachvollziehbarkeit, Planbarkeit, Struktur, Prozesse, Inhalte allesamt funktionieren. Aber die Komplexität im Sport ist, dass es natürlich eine wesentlich höhere Aufmerksamkeit gibt. In der Wirtschaft hast du halt ein- bis zweimal im Jahr deine Aktionärsveranstaltung, wo du dann halt Bericht erstattest über das Innen. Das tun wir tagtäglich über den Sport und über das Innenleben des Vereins. Und dann haben wir sicherlich auch einen Faktor, dass wir unsere Themen nicht immer zu 100% und alleinig dann verantworten können. Also der Faktor Gegner und Spielglück und in Teilen ja auch noch irgendwie die Unparteiischen, die nehmen ja auch nochmal Einfluss auf Ergebnis. Von daher heraus ist das Ergebnis und die Wechselwirkung von Verantwortung zu Ergebnis dann nochmal eine andere wie in der Wirtschaft. Und nebst den beiden Themen Öffentlichkeit und Einflussgröße ist halt auch dieses Thema Tagesgeschäft ein solches. Viele Ereignisse, die dann kurzfristig eintreffen, die es zu verantworten gilt. Deswegen würde ich, wenn wir als Maßgabe sehen, daran muss eben in wirtschaftlicher Vernunft und Struktur geführt werden, würde ich das Thema gepaart Wirtschaft plus Sport dann nochmal als etwas anspruchsvoller in Kombination einwerten.
Und Emotionalität ist ja wahrscheinlich auch ein großes Ding. Also ich weiß nicht, ob wenn du jetzt in der Wirtschaft arbeiten würdest und einen krassen Vertrag, Sponsoring-Vertrag oder so unterschreibst, was du ja auch machst bei Rot-Weiß Essen, ob da so sehr die Faust fliegt wie bei drei Punkten in einem knappen Spiel, Last-Minute-Tor. Und Fans kommen auch noch dazu. Auch Fans bringen ja viele Emotionen rein, die vielleicht irgendwelche Geschäftspartner am Tisch nicht mit reinbringen, ne?
Genau das sind die Punkte, wobei, klar, jetzt nochmal ganz kurz zurückkommend auf das Thema Sponsoring und Faust in der Tasche. Macht ja bei uns Alex Rang und als Teamleiter Timo Brauer bei Rot-Weiß und haben da auch eine unglaublich tolle Entwicklung eingeleitet. Und auch da, wenn wir da erfolgreich in dem Bereich Sponsorenpartnerschaften abschließen, natürlich freuen wir uns da sehr und sind emotional vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass jeder Sponsor mehr, jede Unterstützung mehr, die wir wirtschaftlich einbringen können zur Bildung des Etats, dann auch die Wahrscheinlichkeit auf sportlichen Erfolg erhöht. Deswegen ist es definitiv auch ein emotionales und für uns sehr, sehr wichtiges Spielfeld. Und
noch ein großer Unterschied ist, dass du selbst ja nicht mitspielen kannst auf dem Feld, ne? Wir haben gerade davon gesprochen, dass so ein kurzfristiges Ergebnis viel beeinflusst. Aber ich habe dich auch schon das ein oder andere Mal von oben beobachten können, von der Pressetribüne. Du sitzt ja nicht irgendwie im VIP-Bereich, sondern du bist dann auch oft an der Seitenlinie zu finden und bist auch nicht so der ruhigste immer.
Also du hast gut wahrgenommen, dass ich die Spiele mitlebe, dass ich auch versuche, meine Emotionen einzubringen, wo es hilft. Man muss da auch immer sehr, sehr überlegt handeln. In manchen Situationen ist es gut, dass man da sich auch nochmal zeigt, unterstützend einbringt, diese Energie dann übertragen wird. Andersrum musst du manchmal dich zurücknehmen und dann eben auch schauen, je nachdem, wer auf der gegnerischen Bank oder die Spielleitung dann halt inne hat, kann es auch manchmal kontraproduktiv sein, aber in aller Regel, oder wir sitzen eigentlich in den 90 Minuten sitzen wir als Vorstandsteam Schulter an Schulter oben auf der Tribüne mit Alex zusammen. Marco Stegmann ist immer noch mit dabei, das ist so die Konstante, wir drei und manchmal mal halt noch Gäste aus dem Sport oder aus dem Fußball da, die dann noch in unserer näheren Umgebung sich befinden. Und wie gesagt, Präsenz am Spielfeldrand ist nur, wenn's mal sehr, sehr vonnöten ist. Und meistens dann halt zum Ende des Spiels, wenn man dann eben auch das Trainerteam und die Mannschaft beglückwünscht für eine gute Partie. Und wie gesagt, während der Partie immer oben auf der Tribüne.
Okay, aber wir haben gehört, wie ehrgeizig du bist. Bist du denn auch ein guter Verlierer oder eher der schlechtere Verlierer?
Boah, was heißt guter oder schlechter Verlierer? Also nach einer nicht erfolgreichen Partie will ich unbedingt schnell und erneut spielen, um dann natürlich direkt gewinnen zu können. Von daher aus nein, klar, Verlierer nicht gerne. Anerkenne einerseits die Leistung dann auch mal vom Gegner, aber ärgere mich wahnsinnig, wenn wir in unseren Bereichen, die wir beeinflussen können, nicht an unsere Potenzialobergrenze kommen. Und wenn es dann jetzt mal losgelöst vom Beruf so die persönlichen Themen sind, wo man mal irgendwie mit Freunden irgendwas spielt oder mit der Familie so, klar, da will ich unbedingt und schnellstmöglich die Revanche einleiten und dann auch mit einem Sieg das Spielfeld dann verlassen.
Aber das Monopoly-Brett fliegt noch nicht runter vom Tisch oder so.
Ich spiele lieber Monopoly Deal, ist ein Kartenspiel, aber auch da werden immer heiße Kämpfe ausgetragen und auch da ist der Ehrgeiz und der Siegeswill maximal.
Dann gingst du erst zu den Stuttgarter Kickers auf deinem Weg weiterhin, die, meine ich, direkt davor sogar abgestiegen sind. War das ein sehr schwerer Start oder war das vielleicht auch genau der richtige Start?
Beides. Mhm. Also die Kontaktaufnahme der Kickers hat halt zu einem Zeitpunkt stattgefunden, nach Platz 4 in der dritten Liga mit deren Ziel nach oben zu gehen, ehe man sich da letzten Endes geeinigt, den Vertrag unterschrieben, aber vor allem bis dann der erste Arbeitstag angestanden hat, war dann tatsächlich der Abstieg gegeben. Und dann war mein erster offizieller Arbeitstag am Tag nach dem Abstieg, wegen einem Tor, Ligabetrieb. So, und dann war es einerseits zwar bitter, weil man sich irgendwo aus einer sehr guten Position dann halt verändert hat und dort in Verantwortung gegangen ist. Man hat da eigentlich eher mit Vertragsunterschrift so den Schritt in die zweite Liga sich irgendwo erhofft. Und andersrum war es optimal, all die Themen, all die Herausforderungen, die dann auf einen zugekommen sind, Emotionen im Umfeld zwischen Ansprüchen und Realität, aber auch, dass kein Spieler mehr einen Arbeitsvertrag hatte, maximaler Kaderumbruch, Sponsorenverträge allesamt nichtig waren. Also es war dann wirklich das sogenannte kalte Wasser oder sinnbildlich kalte Wasser. Und da ist man super schnell in Verantwortung gebracht worden. Die Lernkurve war immens. Man hatte da in der Struktur ein Präsidium, die da auch sozusagen in Hauptverantwortung waren. Man ist da als kaufmännischer Leiter damals rekrutiert worden und hatte dann einerseits ein großes Verantwortungsbewusstsein, die Themen zu regeln, aber hatte trotzdem dann noch sehr erfahrene Seniore, gute Mitmenschen und eben dann auch Vorgesetzte im Präsidium, mit denen man dann das Thema versucht hat, zusammen in die Richtung zu bringen, und hat da auch bis heute noch einen guten Draht hin und einen guten Kontakt, weil ja, war eine lehrreiche und in Summe auch eine sehr schöne Zeit dort.
Also blickst du noch häufig auf die Kickers? Ich glaube, die spielen immer noch Regionalliga, ne? Und haben da das ein oder andere, weiß nicht, Derby.
Nee, so richtige Derbys gibt's da aktuell keine. Der andere Club aus der Stadt, der spielt ja in der ersten Liga, da ist es noch ein bisschen hin, bis da wieder Derbys im wahrsten Sinne des Wortes anstehen. Aber es gibt schon sehr emotionale Spiele dann halt für die Kickers, als dann noch die Liga-Zugehörigkeit dieselbe mit Ulm gegeben war, waren das immer heiße Spiele. Also darüber hinaus halt all die Clubs und Vereine, wo dann halt auch viele, viele Fans zusammenkommen, ob das dann die Offenbach aus Kickers sind als Beispiel oder vergleichbare Clubs, die eben auch so wie die Kickers eine erfolgreiche Vergangenheit haben und große Emotionen in die Zukunft gerichtet sind, wo dann eben auch viele, viele Fans und Menschen aufeinander treffen. Da sind dann eben auch die Spiele dann von größerer Bedeutung.
Danach gingst du 1860 München mit einer Konstellation, die auch immer wieder für viele Diskussionen gesorgt hat, mit dem Investor da eben. Wie war das mit dem? Ohne dass ich weiß, dass du da jetzt nicht sehr ins Detail gehen kannst wahrscheinlich und nicht möchtest. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Trifft man sich dann da auch auf einer Yacht bei dem und der haut einem da was um die Ohren, was total komisch ist, oder war es ein ganz normales Zusammenarbeiten?
Zunächst der Zugang halt zu 60 München war über die e.V.-Seite oder über den e.V. Ich spreche jetzt auch von Seiten, obwohl ich das halt in meiner Zeit immer vermieden habe, da irgendwie über Seiten und Fraktionen zu sprechen, weil für mich war das immer eins, oder ich hatte immer den Anspruch, da als verbindendes Element unterwegs zu sein, im Sinne der Sache zu handeln. Der Weg kam, wie gesagt, über das Präsidium des e.V.s zustande. Wurde da am Anfang auch erstmal skeptisch wie jeder Neue mit einer Grundskepsis vom Hauptgesellschafter beäugt. Das hat sich dann im Ergebnis gelegt, die Skepsis, weil wir dann auch im Team nachweislich tolle Erfolge dann halt für den Verein einbringen konnten. Also wir haben die wirtschaftliche Ausgangslage signifikant verbessert. Wir haben eine sehr, sehr intensive Bindung mit dem Hauptsponsor der Löwen erreicht. Wir haben Durchlässigkeit erhöht. Wir haben auch sportlich aus den investierten Mitteln dann halt ein top-tabellarisches Ergebnis jeweils ableiten können. Wir haben es auch geschafft, so verschiedene Kreise und Menschen enger zusammenzuführen, also auch eine gute kulturelle Entwicklung da eingeschlagen. Und nichtsdestotrotz ist, dass es halt da in den Gesellschafter Überlegungen dann halt auch schon abweichende Motivlagen gab. Und da ist man dann halt auf Strecke immer als Geschäftsführer in die Situation gebracht, dass man da letzten Endes ein bisschen auch zwischen die Mühlräder gerät. Und deswegen auch, das war in Summe eine neue Situation. Ich glaube, bei den Kickers war das alles sehr, sehr geschlossen. Da war nur anfänglich der sportliche Erfolg noch nicht auf dem Niveau da. Bei 60 München gibt es einen tollen Verein, gibt es ein tolles Umfeld und halt die Frage, wie kriegst du die Gesellschafterinteressen übereinander gelegt? Von daraus auch in Summe eine Zeit, die sehr, sehr lehrreich war, eine neue Komplexität in der Thematik eingebracht hat, aber auch eine, die mich hat reifen lassen, die mich nochmal kompletter gemacht hat in meiner Erfahrung. Von daher raus will ich mich da gar nicht für den einen oder gegen den anderen Gesellschafter aussprechen. Im Gegenteil, ist ein Erfahrungsschatz, ein schönes Kapitel in meiner Fußballzeit gewesen und liegt jetzt aber auch hinter mir.
Dann würde ich sagen, sprechen wir lieber über Essen. Beides Traditionsvereine. Welches Umfeld ist schwieriger? 60 München oder RWE?
Ja, 60 München war definitiv wesentlich komplexer.
Warum ist ein Investor hier kein Thema?
Ja, weil wir hier eine Struktur haben, reine EV-Struktur, Mitglieder geführt. Es gibt das Versprechen gegenüber den Mitgliedern, dass wir versuchen wollen, aus anderen Finanzierungsquellen unsere Visionen darstellen zu können. Glauben auch, dass das Potenzial, das dafür vonnöten ist, noch nicht abgeschöpft ist, dass du noch weit weg davon bist, zu derartigen Finanzierungsüberlegungen oder Möglichkeiten greifen zu müssen. Von daraus ist das im Moment überhaupt gar kein Thema.
Was ein Thema ist in der Öffentlichkeit, ist das Thema 50+1. Auch jetzt wieder mit dem Kartellamt und so. Da geht es klar so ein bisschen um Ausnahmeregelungen. Aber wie stehst du dazu, zu diesem Thema, was wir hier in Deutschland ja groß haben, diese 50+1-Regelung?
Ich habe mich ganz bewusst, wie gesagt, insbesondere in der 60 München-Zeit zurückgehalten, weil da ja genau diese Themen, diese Ideologien aufeinander getroffen sind. Jetzt bei Rot-Weiß müssen wir uns mit dem Thema nicht beschäftigen, was gut ist. Von daraus glaube ich, dass es gut ist, dass wir nicht über 50+1 sprechen, sondern über 100% Rot-Weiß. Das ist das alles Entscheidende, alle Kräfte zu bündeln. Und man sieht auch in Organisationsstrukturen, wo du halt genau diese Diskussion dann halt tagtäglich führen musst, entweder aus der Gesellschafterstruktur raus oder aus einer finanziellen Notwendigkeit, dann bleibt am Ende auch der sportliche Erfolg auf der Strecke. Deswegen bin ich, wie gesagt, ganz froh, dass ich hier mich da weder positionieren noch in irgendeine Diskussion reingeben muss, sondern dass, wie gesagt, 100% unserer Energie und Aufmerksamkeit alle zusammen in eine gleiche Richtung deuten, ist ein Privileg. Wir haben, wie gesagt, andere Themen, die es zu verantworten gilt, aber an der Stelle haben wir klare Ruhe oder klares Commitment aller, was von Vorteil ist.
Thema ist das in der zweiten Liga bei Vereinen, da soll es auch das ein oder andere Angebot gegeben haben vor deinem Wechsel nach Essen. Stimmt das?
Ja, es ist richtig, dass mit Bekanntwerden meiner Beendigung der Zusammenarbeit in München dann halt verschiedene Gespräche stattgefunden haben. Für mich war halt ganz maßgeblich in meiner Entscheidungsfindung jetzt nicht nur eine schnelle oder eine Liga irgendwo als Ziel auszugeben, sondern vor allem aus den Erfahrungen daraus ein Umfeld zu finden, wo klare Strukturen gegeben sind, wo man mit guten Menschen zu tun hat, wo man allesamt an einem Strang zieht. Und da hatte ich nach den Gesprächen das Gefühl, dass Rot-Weiß Essen für mich die beste Entscheidung für eine erfolgreiche Zukunft ist. Und das hat sich sozusagen nicht nur in meinem Kopf und meinem Bauch so zum damaligen Entscheidungszeitpunkt richtig angefühlt, sondern hat sich jetzt auch im Nachgang bewahrheitet. Klar, es ist ein Umfeld, wo, wie gesagt, auch größte Ansprüche gegeben sind und große Ambitionen. Aber wo wir wirklich so mit guten Menschen im Innen zusammenkommen, so wo zwischen Aufsichtsrat und Vorstand kein Blatt passt, wo zwischen den Vorständen kein Blatt passt, wo wir eine klare Idee haben, wo wir hinwollen, wo die Stadt und die Stadtspitze sich klar zum Verein festlegt und committed zeigt. Also in Summe bin ich sehr, sehr froh, dass ich die Entscheidung damals in die Richtung getroffen habe.
Und dann hast du ein Spiel im Gästeblock verfolgt. Das finde ich auch total verrückt. Wie muss ich mir das vorstellen? Letzte Reihe, heimlich Ticket gekauft, Kapuze aufgezogen, Käppi ins Gesicht, oder?
Ja, morgens Gespräche geführt mit Teilen des Aufsichtsrats und mir dann die Frage gestellt, wie schaffen wir es dann auch in so einem bewegten Umfeld mit großem medialen Interesse dann eben auch die Gespräche, dass wir die noch ein Stück weit, noch intern halten. Und dann war die Idee, weg von der Sparkassentribüne oder von der Rahntribüne, sich zu überlegen, wie konzipieren wir das am besten. Und da war dann die ursprüngliche Überlegung, dass vielleicht im Gästeblock die Aufmerksamkeit am geringsten ist. Nur das Gegner war der SC Freiburg 2. Und da waren dann handerlesen wahrscheinlich 10, 20 Gäste da. Da war trotzdem ein Risiko aufzufallen. Aber ist dann am Ende nahezu gelungen. Im Spieler von Freiburg ist es, glaube ich, dann aufgefallen, dass ich da oben stand. Das war dann ganz witzig, aber der konnte dann auch nicht ableiten, wie da die Zusammenhänge sind. Infolgedessen ist es bei dem Besuch kein Thema gewesen.
Und dann hast du, glaube ich, auch die Stadt so ein bisschen gezeigt bekommen. Was schaut man sich da an oder was kriegt man da präsentiert?
Oh, es war wirklich ein ganz, ganz prägendes und auch zugewandtes Element von vielen Elementen, die so stattgefunden haben, so von Kontaktaufnahme bis hin zur Vertragsunterschrift, wo dann einfach auch die Aufsichtsräte oder Aufsichtsratmitglieder sich da sehr, sehr bemüht haben. Und ein Aufsichtsratmitglied hat dann klar auch so die Intention gehabt, da einmal persönliche Nähe, Handreichung damit darzustellen, aber auch nochmal die schönen Seiten des Ruhrgebiets zu zeigen. Und waren zwei tolle Tage mit dem Aufsichtsratmitglied, die wir dann so in Essen direkt, aber auch so ein bisschen in der Umgebung mal zusammen verbracht haben, und hat mir dann auch die Philharmonie gezeigt, als Beispiel und Themen, die ihn mehr geprägt haben. Ich in Essen war jetzt bei der Philharmonie weniger interessiert wie an anderer Stelle. Ich wollte dann immer Richtung Hafenstraße und zeig mir doch mal die Welkerhude, die Geschäftsstelle, was wir natürlich dann auch gemacht haben. Aber er hat sich sehr viel Zeit genommen. Ging letztlich auch so ein bisschen um das Thema Wohnraum, Wohnungen. Bin froh, dass ich jetzt hier in Essen-Rüttenscheid dann auch was wirklich Schönes gefunden habe und mich da auch sehr, sehr heimelig fühle. Also in Summe schöne Erinnerung und vor allem eine sehr auf der menschlichen, persönlichen Ebene gereichte Geste, die ich in meinem Herzen tragen werde.
Und dann zwischen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, wo oder wie sticht Essen da heraus? Gibt's da was?
Oh, wie sticht Essen raus? Ich glaube, dass man sich, wie ich es eingangs gesagt habe, immer auf die Station komplett einlassen sollte. Ich glaube, es wird auch keiner Station gerecht, wenn man da jetzt irgendwie in einen Vergleich geht, sondern wenn man sich öffnet. Was ich hier feststelle, ist, dass die Menschen sehr offen, sehr direkt, sehr ehrlich sind. Klar auch sehr im rot-weißen Verein rot-weiß zugeneigt sind, so sich da stark für die Region, für den Verein einbringen, und von daher aus, ich bin mit offenen Händen nicht nur im Aufsichtsrat, sondern von allen Menschen hier empfangen worden und weiß es auch zu schätzen, dass hier so eine hohe Willkommenskultur gegeben ist und gilt, und für mich gut aufgenommen, für mich gut integriert und macht Spaß, hier zu sein.
Jetzt hast du schon extrem die Zusammenarbeit im Verein betont, aber trotzdem, du hast ja nicht nur irgendeinen Job im Fußball, sondern du stehst an der Spitze eines Fußballvereins, im Tagesgeschäft bei Rot-Weiß Essen. Wie ist das? Wie fühlt sich das an, Chef von einem Fußballverein zu sein? Gerade wenn du so lange drauf hingearbeitet hast, ja.
Also die Frage, die du ja vorher an anderer Stelle gestellt hast, so gab es da den Punkt, wo man gemerkt hat, es geht in die richtige Richtung, oder wo man dann vielleicht auch irgendwann mal mit Stolz erfüllt sagen kann, okay, ich habe jetzt mein Ziel irgendwie verwirklichen können. So, das liegt schon weiter zurück. Also ich würde im Moment eher so dieses Thema der Verantwortung in den Vordergrund rücken. Also man spürt, dass man in Verantwortung für die Mitarbeiter im Verein ist, für klar die Mitglieder, die Fans. Also ich glaube, Verantwortung ist so das entscheidende Thema. In Verantwortung zu sein, den Verein auch aus der Situation, wo er kam, sowohl wirtschaftlich als auch sportlich, in eine richtige Richtung dann auch entwickeln zu können mit Verantwortungsbewusstsein. Und das ist, glaube ich, so das, was man da in der Hauptsächlichkeit spürt.
Sind das die Eigenschaften, die man dann mitbringen muss als Chef? Man muss wahrscheinlich auch, man hat viel Verantwortung, man hat viele Mitarbeiter unter einem. Man muss aber auch wahrscheinlich auf der anderen Seite ja in dem harten Geschäft Profifußball auch wirklich eine Härte mitbringen.
Boah, ich würde uns jetzt nicht als hart oder als überbordend hart bezeichnen. Das ist ja so eine Frage, die immer mal wieder im Raum stand, die dann auch auf, ich sag jetzt mal, Veränderungen zurückzuführen war. Ich glaube, wir sind wirklich sehr menschlich, kommen aus einem familiären Umfeld, denken uns bei jeder Entscheidung, die wir treffen, schon auch in den Menschen mit Empathie und Herz rein, um den es geht, und versuchen halt immer eine gute Balance zu finden zwischen einer notwendigen Entwicklung, die Rot-Weiß halt nehmen musste. Sowohl bezogen auf die Wirtschaftlichkeit als auch wechselwirkend bezogen auf Strukturen, Prozesse und Inhalte. Ich glaube, wir sind sehr klar, wo wir hinwollen oder müssen. Wir sind sehr konsequent, aber wir haben trotzdem auch Menschlichkeit und Herz. Und das ist auch der Anspruch, den wir an uns haben, dass wir da letzten Endes jetzt mit keiner Härte oder übertriebenen Härte, sondern mit einer lesbaren, nachvollziehbaren Konsequenz unterwegs sind und halt immer übergeordnet auch die vor allem Interessen von Rot-Weiß darüber vertreten.
Ich stelle es mir trotzdem sehr schwierig vor, und da würde mich interessieren, ob du auch abschalten kannst zu Hause oder wie du abschaltest. Oder hast du 24/7 den Verein Rot-Weiß Essen dann im Kopf?
Ja, ist, glaube ich, ein Privileg, in Verantwortung in so einer Rolle zu sein und dann eben auch jetzt wenig Situationen zu haben, wo man sagt, da ist man gar nicht mit Rot-Weiß befasst. Andersrum so, um einen Ausgleich zu haben oder auch mal Momente, wo man sagt, okay, da versucht man irgendwo mal so ein bisschen aus diesen Denkmechanismen, Denkmustern auszubrechen, ist schon so, dass ich versuche, regelmäßig mich auch sportlich zu betätigen. Versuche 3-4 Mal in der Woche mindestens irgendwo eine halbe Stunde Zeit zu finden, dann auch bei uns im Fitness beziehungsweise im Gym eine Einheit hinzulegen. Und das ist eigentlich so der Moment des Tages, wo man da auch mal so ein bisschen ausbricht. Aber wir hatten zwar vom Podcast, da hört man dann mal irgendwie einen Podcast auf dem Ohr oder führt dann mal informelle Gespräche auf dem Headset nebenbei. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Moment des Tages, wo man dann so auch aus der Routine rauskommt.
Jetzt hast du in deiner Zeit seit Juli 2024 vor allem das Finanzergebnis von Rot-Weiß Essen mit Alexander Rang, mit dem Team zusammen verbessern können. Ist wahrscheinlich zu einfach, wenn ich jetzt sage, der sparsame Schwabe hat dafür gesorgt.
Da vielleicht zwei Kommentare dazu. Also wir haben ja letzten Endes nicht nur die Finanzergebnisse verbessert, sondern auch in enger Zusammenarbeit mit der Stadt und der Stadtspitze das Thema Ausbauphase im Stadion, also zweite Ausbaustufe auf die Spur gebracht, so diese infrastrukturelle Weiterentwicklung mitverantwortet, auch nochmal zu wettbewerbsfähigen Konditionen, die am Anfang die da im Raum standen, weit weg davon waren. Und auch gemäß unserer Überzeugung, dass Wirtschaftlichkeit und Infrastruktur, klare Strukturen, Prozesse am Ende auch immer das sportliche Resultat beeinflussen. Also wir sind ja auch die erfolgreichste Mannschaft in der dritten Liga an 25 gewesen. Auch das ist sozusagen klar, wie alle anderen Themen, Teamerfolg, aber halt auch in der Ägide des heutigen Vorstands passiert. Das ist vielleicht der eine Teil der Antwort. Und der andere ist, dass wir definitiv auch ein Thema hatten mit Aufwand, also Material- und Sachaufwand waren unverhältnismäßig hoch. Da haben wir ganz klar als Maßnahmen und Ziele uns vorgenommen, dass wir halt unnützen Aufwand, der halt keine Wechselwirkung zu erfolgen im Verein dann halt hat, dann auch verzichten wollen. Und da waren wir auch sehr, sehr klar und transparent in der Zielsetzung und haben das auch bis hierhin sehr, sehr erfolgreich umgesetzt. Aber vielleicht auch da nochmal zur Betonung, da ging es halt niemals um Personalaufwand, niemals um Personalkosten, dass wir gesagt haben, wir sparen jetzt an der Stelle Personal ein und verbessern damit das Finanzergebnis. Wir haben in den letzten 2 Jahren mehr in Personal investiert, sowohl in der Mannschaft als auch in der Verwaltung. Und da sind wir auch Überzeugungstäter, weil wir glauben, dass wir gute Spieler benötigen, gute Mitarbeiter im Sport, aber auch gute Mitarbeiter in der Verwaltung, um dann auch unsere visionären Ziele zu verwirklichen.
Was war die wichtigste Veränderung seit deinem Amtsantritt?
Die wichtigste Veränderung seit meinem Amtsantritt war, dass wir, glaube ich, eine wirtschaftliche Basis als Fundament sehen. Nachvollziehbarkeit, Transparenz in der Planung sind, glaube ich, so die wichtigsten Grundvoraussetzungen. Das ist sozusagen der Acker, das ist der Nährboden für künftigen Erfolg und den haben wir, glaube ich, ganz gut bestellt.
Und wenn wir jetzt eine kleine Bestandsaufnahme machen, was würdest du sagen, wie weit ist Rot-Weiß-Essen in der Entwicklung?
Wenn man es jetzt selbstkritisch ausdrückt, dann könnte man ja sagen, wir haben noch gar nichts erreicht. Du hast ja vorher die Zahl 3 nochmals genannt, dass wir ein Fußballverein sind. Am Ende geht es um den Erfolg. Und nichtsdestotrotz möchte ich nochmal einordnen, wo kamen wir her? Dementsprechend, klar, haben wir, glaube ich, schon Etappenziele verwirklichen können. Wir haben es jetzt geschafft, Kontinuität in die Mannschaft zu bringen. Wir haben es geschafft, die Klasse zu erhalten. Wir haben es geschafft, letzten Endes uns da auch sukzessive weiterzuentwickeln. Und nichtsdestotrotz, klar, das große Bild und die Vision und so dieses mittellangfristige Thema ist natürlich auch der nächste Schritt mit der Liga-Zugehörigkeit. Aber nochmal, da mahne ich nochmals, dass wir da auch uns nicht selbst überholen oder aus den visionären Zielen, aus den Wunschvorstellungen aller, aus dem Ehrgeiz da auch zu schnell da hinkommen, dass wir letzten Endes dann auch Erfolge nicht mehr ausreichend würdigen. Von daher aus, das vielleicht auch nochmal kurz zur Einordnung der Ziele und was wir schon erreicht haben. Und andersrum, natürlich haben wir in den Bereichen der Infrastruktur und der Wirtschaftlichkeit Großartiges als Team erreicht und leisten können. Und ohne die Erfolge wäre auch aus unserer Überzeugung keine Weiterentwicklung im Sport dann halt möglich.
Ich frage auch, weil ja viel passiert ist in der Zeit. Also du warst noch nicht so lange da habt ihr den Trainer gewechselt von Dabrowski zu Koshinat. Mittlerweile gibt es einen fast komplett neuen Aufsichtsrat mit einem neuen Vorsitzenden, was ja sicherlich auch alles nicht einfach ist. Und dazu kommt immer mal wieder dieses Wort Umbruch im Kader, was, glaube ich, auch nicht einfach ist in der dritten Liga. Finanziell oder Verträge laufen aus. Spieler präsentieren sich bei Rot-Weiß Essen ja sehr gut. Du hast das Jahr 2025 angesprochen, wollen vielleicht den Schritt in die zweite Liga schon ein Jahr früher machen und nicht dann irgendwann mit Rot-Weiß Essen. Ich frage vielleicht einfach mal auch direkt konkret am Beispiel Tom Mustier, wie gerne würdest du noch sehen, wie der jetzt die Einwürfe von der Seitenlinie bis auf den Elfmeterpunkt schmettert? Oder sagst du lieber, das Finanzergebnis war schon... Die Ablöse tut schon gut.
Nein, ich glaube, wir müssen es mal auf einer Metaebene vielleicht anders einordnen. Also natürlich wird sich jeder freuen, wenn Tom Mustier als Mensch, als Persönlichkeit noch Teil der rot-weißen Familie wäre, keine Frage. Und trotzdem müssen wir uns verabschieden und auch die Empathie für die Spieler und in Teilen auch die Mechanismen der Branche uns nochmal vor Augen führen. Wir sind halt per heute Drittligist und sind alle Sportler mit ehrgeizigen Zielen und Ambitionen und haben alle natürlich dann auch den nächsten und übernächsten Schritt vor sich. Und wir müssen ja versuchen, eine positive Entwicklung einzuleiten, dass wir uns als Verein mindestens so schnell entwickeln wie unsere Spieler. Dass der Spieler auch sieht und anerkennt, dass wir letzten Endes ihm eine erfolgreiche Zukunft hier bieten können. Und ich glaube, das ist uns auch im Wesentlichen gelungen. Also wenn ich noch im Rückspiegel habe, wo wir herkamen, dass wir letzten Endes da teilweise einfach chancenlos waren, Spielern Verträge oder Vertragsverlängerungen da irgendwie in Aussicht zu stellen oder schmackhaft zu machen, weil wir entweder nicht die Mittel hatten oder die Vision. Und wo wir jetzt sehen, wo wir stehen, welche Spieler sich für uns und unseren Weg interessieren, wer richtige Lust hat, sich unserem Weg anzuschließen, Teil unserer Gruppe zu sein, so aus natürlich einerseits dem Bestandskader, Jungs, die sagen, hey, wäre schön, wenn ich nochmal einen neuen Vertrag hier bekomme, aber auch von außen, welche Spieler uns dann auch in Teilen angeboten werden, wo wir in der Vergangenheit halt gar nicht die, wie gesagt, entweder Mittel hatten oder auch so die Aufmerksamkeit in der Branche. Auch da haben wir einen richtigen Weg eingeschlagen und nichtsdestotrotz werden wir halt nochmal die Mechanismen, die es dann halt in der Grundsätzlichkeit gibt, nicht verändern. Wenn ein Erstligist einen Spieler unbedingt haben will, dann hat er einmal die Liga-Zugehörigkeit, mit der er trumpfen kann, plus die finanziellen Mittel. Und dann reicht am Ende nicht nur emotionale Bindung oder Verbindung. Das ist ein wichtiger Teil, auch an dem arbeiten wir intensiv. Aber nochmal, Tom hat natürlich hier für sich eine Möglichkeit gesehen, in der ersten Liga zu spielen, sich mit den größten europäischen Vereinen dann halt perspektivisch und künftig dann halt messen zu können. Er hat sich da gehaltlich nochmal verbessert, hat für sich auch nochmal Richtung Nationalmannschaft. Er hat ja auch nochmal einen schwedischen Pass sich da auch nochmal die Hintertüre erhofft. Insoweit alles ein Stück weit nachvollziehbar.
Wie eng ist dein Draht zur Mannschaft?
Wie eng ist mein Draht zur Mannschaft? Also wir versuchen einerseits schon in der Struktur zu bleiben. So, am wichtigsten ist das, dass der Uwe und das Trainerteam den allerengsten Draht haben, dass darüber hinaus klar dann in nächster Instanz Markus auch einen guten Draht zur Mannschaft hat. Nichtsdestotrotz versuchen wir auch als Vorstand da zu sein, uns zu zeigen, uns zu öffnen, wenn es Themen gibt. Wo können wir Uwe unterstützen, wo können wir Markus unterstützen, wo können wir auch nahbar sein? Wenn wir halt auch den Wert gutes Miteinander und Familie leben wollen, dann wollen wir das auch vorleben. Und ein physischer Wert entsteht dadurch, wie gesagt, dass ich auch immer mal wieder regelmäßig da im Kraftraum bin. Von daher aus es ist auch in der Natur der Sache, dass ich da immer mal wieder die Jungs auch miterlebe.
Dann wollen wir und müssen wir langsam zum Schluss kommen. Wir beide haben, meine ich, das erste Interview nach deinem Amtsantritt zusammengeführt, nach der PK direkt. Da hast du das Wort zweite Liga schon in den Mund genommen. Wann soll es denn soweit sein?
Ich glaube, es ist nicht richtig, da jetzt einen Zeitstrahl in den Mund zu nehmen, sondern es ist ja auch immer, wie gesagt, eine Wechselwirkung an Ereignissen, an finanziellen Möglichkeiten, die wir uns erarbeiten. Wir haben in unserer Unternehmensstrategie klar aufgezeigt, wo wir wirtschaftlich noch hin müssen, um die Etats dann zu organisieren, um zu sagen, jetzt ist es dann auch irgendwie kurzfristig und strukturiert und nachvollziehbar möglich, dieses Ziel in den Mund zu nehmen. Da wissen wir, was unsere Aufgaben sind, dass da auch noch Aufgaben zu erledigen sind. In unserer Vision von daraus ehrt es dich, dass du den Versuch nimmst, uns hier heute nochmal ein Stück konkret festzunageln. Aber wie gesagt, als nächstes Ziel haben wir uns die 54 Punkte in der aktuellen Spielzeit vorgenommen, die stehen, und an denen wollen wir uns auch messen lassen.
Ich muss das versuchen, das weißt
du. Ja, absolut. Macht dich auch zu einem tollen Gesprächspartner, dass du da auch an der Stelle versuchst. Aber genau, ich hoffe, du kannst mit den 54 Punkten was anfangen.
Das nehmen wir. Ist auch ein großes Ziel eigentlich, aber so ein ambitioniertes Ziel, vielleicht kein großes Ziel, aber Ambitionen sind ja auch gut, würde ich sagen. Und die merkt man, die habt ihr, die hast du. Dann komme ich zur Abschlussfrage, die vielleicht auch nochmal eine kleine Herausforderung ist, oder vielleicht möchtest du auch gleich noch eine ziehen, und das ist die größte Herausforderung. Aber ich habe dich auch schon mal darauf angesprochen, die Zeitung mit den großen vier Buchstaben hat dir in München den Spitznamen Sponsorenkönig verpasst. Welchen Spitznamen oder welche Überschrift willst du vielleicht im Juli 2027 lesen, wenn wir zum Beispiel bei Radio Essen über 3 Jahre Marc Nicolai Pfeiffer bei Rot-Weiß Essen berichten? Gibt's da was?
Am liebsten gar keine. Weil es geht halt um Rot-Weiß, und so meine Kollegen wissen halt, ich bin halt lieber Maschinenraum und lebe davor mit anzupacken, und ja, freue mich dann für mich und glaube ich heimlich, wenn du dann halt über die gewünschte Ziellinie dann halt rüberkommst. So von daher aus mach eine schöne Überschrift über Rot-Weiß und die Erfolge und über das Team, und wie gesagt, lass mich da gerne außen vor. Freue mich dann, wenn ich weiß, dass Alex und ich da Beiträge leisten konnten zu unserem Weg und zu unserem Erfolg. Und das ist für uns viel, viel, viel entscheidender.
Und da kommt schon der Griff ins Fragen.
Ja, nachdem die Frage
wirklich... Die Fragen wirklich, gefallen dir besser als meine.
Nein, nachdem die Frage, aber du hast ja als ambitioniert angekündigt, und nachdem die wirklich leicht war und ich dir das Herz eröffnet habe, so, und noch gar nicht drüber nachdenken musste, vielleicht ist die Frage jetzt wirklich ein bisschen anspruchsvoller
und ambitionierter. Das ist auch eine Antwort, die ich sehr, sehr gerne hinnehme. Fußball ist Teamsport.
Auf was könnten Sie nie verzichten? Fußball und Sport.
Da haben wir noch den passenden Abschluss, mit dem ich sage, vielen Dank, Marc Nicolai Pfeiffer, dass du hier warst. Du hast gleich auch noch das letzte Wort in unserem Podcast. Dann sage ich auch nochmal eben Danke an euch alle natürlich fürs Zuhören. Ihr wisst ja, wie es läuft. Essen im Ohr, jeden Dienstag eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Lasst gerne ein Abo da, erzählt's weiter. Ich würde mich auch sehr über Feedback freuen in den Kommentaren oder per E-Mail an podcast@radioessen.de. Hört gerne in die anderen Folgen und Kategorien rein von unserem Podcast. Ist wirklich sehr spannend, ne? Also egal, ob Kinderprinzenpaar, was wir zuletzt hatten, aber auch eine Drag Queen, ein Seelsorger, die alten Folgen mit Essen Diese, dem blinden Rot-Weiß-Essen-Fan übrigens Jan, Valentina Doronina habe ich in letzter Zeit häufiger gehört, ist wieder so ein bisschen Thema. Gibt's alles schon bei Essen im Ohr, alles coole Folgen. Und damit geht das letzte Wort an den Vorstandsvorsitzenden von Rot-Weiß Essen, Marc Nicolai Pfeiffer.
Ja, wie gesagt, kurz und knapp, vielen Dank für die Einladung, war schön hier zu sein, macht Spaß, auch zu Hause natürlich, danke fürs Zuhören, freuen uns auch über zahlreiche Besuche im Stadion, wir haben ja auch ein eigenes Format, auch da freuen wir uns, wenn der ein oder andere mal hinschaut oder sich vielleicht sogar interaktiv beteiligt, und ansonsten bleibt uns, wie wir es traditionell gerne machen, an der Stelle noch zu sagen, nur der RWE.
Essen im Ohr, der Podcast-Talk bei Radio Essen, jede Woche neu. überall da, wo es Podcasts gibt.